Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab.
Ich heiße euch alle willkommen von Herzen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Geistzeit. Und mal wieder zum Glück für mich bin ich nicht alleine und hoffentlich auch zum Glück für dich, Thorsten Dietz, bist du nicht alleine. Ich freue mich auf diese Folge.
Ja, hallo Andi. Wer glaubt, ist nie allein. Und wer bei Fokus Theologie und RevLab arbeitet, auch nicht. Und so, das wird eine schöne Folge. Ja.
Wir sind unterwegs in einem hochinteressanten, viel gelesenen, viel gehörten Dossier zur Bibel. Eine ganze Stoffwelt. Wir haben schon einige heiße Eisen angepackt. Wir haben mit Jörg Frey darüber gesprochen, dass die historisch-kritische Bibelforschung den Glauben nicht schädigt, sondern ganz im Gegenteil lebendig machen kann, beflügeln kann. Wir haben mit Benjamin Schließer in die Welten geguckt, die hinter den Texten des Neuen Testamentes sind. Und ich darf versprechen, wir werden noch ein paar weitere heiße Eisen anpacken. Heute haben wir definitiv eine heiße Geschichte. Wir wollen uns fragen, wie kommt man eigentlich von der Bibel zur Ethik? Und Thorsten, ich werde heute eher die Interviewrolle einnehmen dir gegenüber, weil ich bin irgendwie um die Ethik bisher drumherum gekommen. Ich dachte, Dogmatik, wenn du dogmatisch alles geklärt hast, wenn du irgendwie schnallst, Gott ist ein Gott der Liebe und wir sind geschaffen in seinem Ebenbild und dann läuft das doch, wieso machen die mit der Ethik rum? Bei dir war es anders, du bist wirklich systematischer Theologe, aber in den letzten Jahren immer mehr Schwergewicht auf der Ethik. Wie kam das eigentlich dazu?
Ja, das ist wirklich kurios, weil ich habe ja mein Studium habe ich nicht viel in der Ethik gemacht. Ich habe fast ausschließlich dogmatische Veranstaltungen besucht. Ich habe die Ethik eigentlich erst in der Examensvorbereitung kennengelernt und gedacht, ma, was ist denn da los? Komisch und so. Ne? Ja, dann habe ich in Tabor unterrichtet, Ende der 90er Jahre. Ich habe damals fast alles unterrichtet, außer Ethik. Ende der 90er waren wir noch theologisches Seminar, da habe ich Dogmatik gemacht und Kirchengeschichte, Einführung in die Exegese habe ich auch eine Zeit gemacht. Ich habe Altes Testament, ich habe fast alles gemacht. Keine Ethik, weil da hatten wir jemand. Da hatten wir einen Kollegen, der hat das super gemacht, war auch schön. Ich bin 2005 dann wiedergekommen und meinetwegen hätte das auch so weiter laufen können. Aber dann waren wir so in diesem Prozess drin. Wissenschaftsrat stand vor der Tür. Wir wollten Hochschule werden. Ich saß an meiner Promotion noch oder bin dann auch fertig geworden. Auch dogmatisches Thema natürlich. Und dann hieß es, ja Moment, Hochschule. Was ist denn da los? Da ist einer, der aus der Kirchengeschichte promoviert ist, der unterrichtet hier Ethik. Das darf so nicht sein. Ja, das muss alles, der von der Systematik, der muss das machen. Und ich weiß noch, mir war ganz flau dabei, weil ich dachte, ich habe gar keine Lust darauf. Ich will Dogmatik machen. Ich mache euch ganz viel Geschichte, ganz viel Wort und Fleisch. Da hatte ich immer schon Spaß dran. Ethik war, ich fand's doof, ehrlich gesagt, weil ich an der Uni irgendwie das Gefühl hatte, die machen doch weitgehend philosophische Ethik. Wo ist denn die Theologie geblieben? Und in frommen Kreisen, ich habe ja bestimmte Positionen übernommen, aber immer so mit so einem flauen Gefühl, es wird gern gesagt, wir halten uns an die Bibel. Und beim Bibellesen habe ich das Gefühl gekriegt, irgendwie stimmt das aber gar nicht. Und ich hatte geradezu Angst davor, darüber nachdenken zu müssen. Irgendwann aber klar, vor knapp 20 Jahren haben sie mich erwischt, ich musste Ethik unterrichten, dann habe ich erstmal alles gelesen. Ich habe dann schwerpunktmäßig tatsächlich angefangen, politische Ethik, Wirtschaftsethik, Bioethik und habe so diese heißen Eisen weggelassen, aber irgendwann musste ich da rein. Ne? Und dann ergab sich das so, dass diese ganzen, auch gerade sexualethischen Themen, da gab es Nachfrage, die waren umstritten. Da habe ich irgendwann tief Luft geholt und gesagt, jetzt gucke ich mir das mal richtig gründlich an. Naja, und das hat vieles ausgelöst. In der Tat würde ich sagen, seit knapp 10 Jahren bin ich in erster Linie Ethiker mit viel dogmatischem Hintergrund. Aber tatsächlich, ne, die Dinge, die ich publiziere, haben weit überwiegend ethischen Schwerpunkt. Ich habe mich da zwingen lassen vom Schicksal und den Notwendigkeiten, habe auch nichts bereut, habe wahnsinnig viel gelernt und auch ein bisschen gelitten, aber es gehört dazu.
Ja, Manchmal beneide ich dich da so ein bisschen drum, weil irgendwann hat sich das dann durchgesetzt, jetzt nicht so dogmatisch und dogmatistisch, und die Dogmatik ist gewaltig unter die Räder gekommen insgesamt, aber die Ethik ist natürlich eine der Disziplinen, wo ich finde, ja, ich finde nach wie vor also Dogmatik enorm wichtig und grundlegend. Aber wenn man jetzt mal so an einer Theologie interessiert ist, die auch wirklich gehört wird und wo man überlegen kann, kann die Theologie noch was, kann sie etwas beitragen, dann ist natürlich der ganze Bereich der Ethik heute richtig gut geeignet dafür. Also schön, dass du uns ganz kurz mit hineingenommen hast in die Geschichte. Aber Thorsten, lass uns direkt loslegen. Und zwar, es wird natürlich jetzt viel einfließen, auch von deinem Ethikprojekt, was du ja zusammen mit Tobias Feigs machst, der erste Band, grundlegender Band, Wege zum Leben. Der zweite Band war dann Wege zur Liebe. Es geht um eine transformative Ethik. Und du bist nun jetzt einer von denjenigen, die doch in einer entschiedenen Weise sagen, die Bibel gehört in die Ethik. Und ich will dich da challengen. Und zwar der Challenge ist eigentlich ein doppelter, ne? Es kann nämlich sein, dass du oder dass wir mit, wenn wir aufrichtig die Frage stellen, wie kommen wir eigentlich von der Bibel zur Ethik, dass wir da krachend zwischen zwei Stühlen landen. Und der eine Stuhl wäre dann so eher das, dass manche Menschen der Christenheit heute allein die Frage für verdächtig halten, für eine falsche Infragestellung des christlichen Glaubens, so nach dem Motto, wer so fragt, da fangen die Probleme ja schon an, da ist fast schon Hopfen und Malz verloren, weil es gibt immer noch viele Menschen, die sagen, Ethik ist doch ohne die Bibel unvorstellbar. Und ich will das jetzt nicht verzeichnen, aber es hat ja auch eine gewisse Plausibilität, wenn man sagt, wir glauben als Christen an Gott als Schöpfer, Schöpferin Himmel und der Erden und der Menschen. Und irgendwie vertrauen wir dann auch darauf, dass dieser Gott weiß, was gut ist für die Menschen, dass er das auch mitgeteilt hat. Und glückselig, wer den Willen Gottes, wer seine Gebote kennt, danach lebt und handelt, dem ist ein glückendes, erfülltes Leben verheißen. Was fragt ihr noch? Also es wäre so der eine Stuhl. Und ich möchte dich aber jetzt vor allem auch herausfordern im Hinblick auf den anderen Stuhl. Weil für viele heute ist eigentlich Bibel und Ethik, nee, lass die Finger davon. Weil das, was wir in der Bibel an Geboten finden, mit den eigenen moralischen Überzeugungen nicht mehr zusammenzubringen ist. Weil wir in der Bibel zu ganz vielen ethischen Herausforderungen, denen wir uns heute stellen müssen, eben überhaupt gar nichts finden. Die sozialen, politischen, kulturellen Verhältnisse der damaligen, also der biblischen Zeiten, sind ja komplett andere als heute. Und das gilt auch für die ethischen Herausforderungen, die es da zu diskutieren gibt. Und das wiegt für mich besonders schwer. Im Rückblick stellen wir ja fest, mit der Bibel wurden schon ganz unterschiedliche und auch widersprüchliche ethische Positionen in denselben Fragen begründet. Also du kannst Pazifismus mit der Bibel begründen, du kannst aber auch einen gerechten Krieg mit der Bibel begründen. Und was bei mir noch stärker wirkt, ist, dass ich mich oft frage, also wenn Leute anfangen von Gott und seine Ordnungen, mit denen er die Schöpfung ausgestattet hat, und dann Wille, Gebote und Normen, meine Güte, wie oft ist das missbraucht worden? Und zeigen nicht auch in weiten Teilen die Geschichten und die Geschichte der Kirche, der Christenheit, dass ausgerechnet diejenigen, die eine ganz bestimmte Moral verkündigen, ja, dass sie krachend daran gescheitert sind. Also, da denke ich an ganz unterschiedliche Skandale, die halt die Kirche in den letzten Jahren eingeholt haben. Also, daher die Frage an dich, Thorsten. Wie um alles in der Welt glaubst du, die Bibel und in die Ethik wiederholen zu müssen oder darin behalten zu müssen?
Ja, ich halte das in der Tat für wichtig, halte auch diesen Weg von der Bibel zur Ethik für notwendig, für jede christliche Kirche und Theologie für notwendig. Das ist, ich fürchte, fast eine Minderheitenposition. Du hast es ja beschrieben, das Spektrum ist groß. Und es gibt weltweit viele Menschen, die sagen, wieso Weg? Die Bibel ist unsere Ethik. So, genau. Die sehen kein Problem, die glauben, dass sie nach der Bibel leben. Ich würde einfach mal behaupten, wer ein bisschen näher hinschaut, merkt, niemand lebt nach der Bibel. So, viele gehen einen Weg, sie wissen aber nicht, was sie tun. Aber es gibt diese naive Verwechslung, als könnte man die Bibel unmittelbar als Ethik verwenden. Es macht halt keiner. So, die andere Position, das ist die aufgeklärte, die moderne, die bis weit in der Theologie hinein auch durchaus verbreitet ist, wo viele selbst in der Theologie sagen würden, also ich habe es im Studium dann so gemerkt, Trutz Rentorf, ne, diese Ethik, die ist da absolut Musterbeispiel, der braucht kein Bibelstellenregister, ne? Das ist marginal. Da gibt's den christlichen Glauben, der ist hintergründig auch wichtig, aber unterm Strich ist da völlig klar, die Bibel ist in keiner Weise unmittelbare, direkte Autorität und Quelle unserer ethischen Erkenntnisse heute. Es gibt andere, die gestehen der Bibel ein bisschen mehr zu, aber würden sagen, nein, ein Weg gibt's direkt überhaupt gar nicht. So, man kann nur ganz abstrakt die Idee der christlichen Freiheit oder das Leitbild der sozialen Gerechtigkeit oder wie auch immer, das ist entscheidend, weil die Bibel ist alt, die Bibel ist widersprüchlich und vielfältig. Die Bibel kommt aus einer ganz anderen Zeit. Es geht einfach nicht. So. Und ich glaube, dass diese beiden Positionen jeweils ruinös sind, auch ein bisschen schade sind. Man verpasst so viel, wenn man glaubt, die Bibel in der Ethik zu haben, ohne Anstrengung der Auslegung. Macht man sich nicht nur was vor, sondern man missbraucht die Bibel auch regelrecht als, was weiß ich, Autoritätsstütze eigener Meinungen, die man nicht wirklich erarbeitet hat aus der Bibel. So, und wenn man glaubt, so tun zu können, als wären biblische Texte gleichgültig oder irrelevant, wir verlieren unsere Stimme. Wir haben als christliche Gemeinschaft, als christliche Kirchen im Grunde für uns selbst keine Sprache mehr, keine Orientierung, die wir einbringen können, die attraktiv ist, die gesucht wird. Menschen, die irgendwie neugierig werden aufs Christentum, da ist doch keiner, der sagen würde, ja, ich interessiere mich jetzt aber nur für irgendwie, ich glaube nicht, dass die Bibel was mit meinem Leben zu tun hat. Natürlich suchen die Menschen Orientierung für ihr Leben. So, und sobald sie was lesen, von Jesus lesen, die Bergpredigt oder Altes Testament, dann haben sie natürlich das Gefühl, das ist Ethik. Und darum finde ich es ganz lohnend, man muss sich dieser Aufgabe stellen, dieser Herausforderung, wie kann die Bibel in heutigen ethischen Fragen helfen? So, und da muss man sich aber auf den Weg gefasst machen. Es versteht sich nicht von allein.
Also würdest du sagen, dass ohne einen gewissen, näher zu qualifizierenden Gebrauch der Bibel eigentlich theologische Ethik oder christlich-theologische Ethik ihr Spezifikum verliert?
Also absolut. Jetzt würde in der theologischen Ethik wird ja auch niemand sagen, wir ignorieren die Bibel vollständig. Man wird ja immer sagen, ja, aber wir stehen ja immer schon in einer Auslegungsgeschichte. Wir machen eben nicht mehr unmittelbar Exegese. Dafür haben wir die exegetische Zunft, dass die das machen. Sondern bei uns ist die Bibel ja immer schon eingegangen, sagen wir, in eine lutherische Zweiregimentenlehre oder in eine Königsherrschaft Jesu Christi nach Karl Barth oder in befreiungstheologische Überzeugung. Also alle in der Theologie heute würden sagen, die Bibel ist natürlich im Spiel, aber immer schon die Bibel in der Auslegungsgeschichte, neueste Edition, so wie das heute verkörpert ist. Und das ist natürlich dann eingestellt auf die Fragen der Moderne. So, und dann würde ich sagen, das ist in gewisser Hinsicht so, die Auslegungsgeschichte gehört dazu. Und ich finde, zur christlichen Religion geradezu, sollte man sich ja irgendwie vor Augen führen, normale Menschen orientieren sich nicht an der Auslegungsgeschichte der Theologiegeschichte. Wer hat das denn? Wer guckt sich das denn an? Du kannst Leuten nicht kommen und sagen, ja, Karl Barth hat mit seiner Königsherrschaft Jesu Christi, bam, 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 dann hat aber Dietrich Bonhoeffer hier und da und so. Da kannst du ganz fortgeschrittene Menschen, kannst du damit irgendwie beglücken. Aber für viele ist natürlich schon, sie lesen biblische Texte, sie nehmen bei Jesus Maß. Und ich glaube, wir ein bisschen professionell uns dafür verantwortlich fühlen, was sagt der christliche Glaube uns heute? Ganz basal. Dazu gehört auch, in moralischen Fragen, in ethischen Herausforderungen, wo wir moralische Position reflektieren müssen. Wir sollten immer wieder mal den Weg gehen, immer wieder mal eintauchen in die biblischen Texte. So, und jetzt haben wir auch ja in den letzten Gesprächen gelernt, man liest die biblischen Texte nicht, wenn man meint, sie zu lesen und das einfach so macht, mit heutigen Augen und heutigen Selbstverständlichkeiten. Man projiziert in die Bibeltexte lauter heutige Gedanken hinein. Die Bibel wirklich ernst nehmen heißt immer irgendwo sich einlassen auf den historischen Weg. Was sagt das Wort Menschen in seiner Zeit? So, und jetzt ist völlig klar, es gibt einen geistlichen Gebrauch der Schrift. Der darf das auch mal zurücklassen. Jeder Mensch, der morgens die Losung liest, braucht da kein exegetisches Fachwörterbuch für. Der lässt einfach Gott reden. Alles gut, alles fein. Aber wer begründet irgendetwas sagen möchte als Christ und sich Rechenschaft geben möchte von dem, was die Bibel sagt, der kann das nicht ignorieren. Er muss sich auch diesen fremden Texten erstmal stellen, damit er sie nicht falsch vereinnahmt. So, und da muss man von diesen fremd gewordenen Texten her die Wege gehen, dass wir heute eben auch schauen, was dran ist. Und das gehört, finde ich, zur Ethik dazu.
Wir wollen jetzt in dieser Folge positiv rausarbeiten, auch eben was ist denn dann der Beitrag, wenn christliche Ethik, theologische Ethik Maß nimmt an der Bibel, was kann sie da in den ethischen Diskurs vielleicht auch einspielen, was so zunächst mal nicht von irgendwoher kommt? Und doch möchte ich noch mal ganz kurz dabei verweilen, es ist doch eigentlich schon in der Bibel ganz offensichtlich, dass vieles, was wir so jetzt als eine biblische Ethik bezeichnen könnten, da zuckst du mit den Schultern und sagst, ja, what's the point? Es ist doch ganz offensichtlich, dass das, was wir vielleicht schon in den noachitischen Geboten haben und dann aber auch in den 10 Geboten, würde ich jetzt mal sagen, ja, das ist ja Common Sense. Da ist ja niemand auf die Idee gekommen und hat gesagt, oh, wir haben überhaupt gar keine Ahnung, wie wir leben sollen und was hier gut ist und so, sondern das war doch irgendwie so klar. Also du sollst nicht stehlen. Es ist nicht gut, wenn du andere Menschen umbringst. Es ist nicht gut, wenn du Ehe brichst und so weiter in bestimmten kulturellen Kontexten und so. Das ist doch eigentlich, beginnt doch das, was du jetzt für heute festgestellt hast, nämlich es gibt nicht da so eine reine biblische Ethik und die kommt dann ins Gespräch mit allen anderen Ansätzen, sondern über die Jahrtausende aber dann schon in der Bibel selbst haben wir das Zusammenspiel von all den vielen unterschiedlichen Begründungen, Ansätzen in der Ethik zusammen mit dem, was wir dann auch in der Bibel finden. Das, finde ich, muss festgehalten werden. Da gibt es ganz, ganz viel Überschneidung.
Ja, nein, das ist absolut wichtig und das ist ein Punkt, den man heute verblüffend stark betonen muss, ehrlich gesagt. Also 2000 Jahre Christentumsgeschichte ist völlig klar, keine Gemeinde, kein Jahrhundert tut so, als folgt man jetzt einer exklusiven, reinen christlichen, biblischen Ethik, als gäbe es sonst nichts, von Anfang an. So ist völlig klar, Moral ist überall. Der Mensch ist ein moralisches Wesen. So, und das ist ja in den biblischen Texten auch ziemlich klar unterschieden. Paulus kann das sehr schön differenzieren. Er kann zum Evangelium sagen, das ist in keines Menschen Herz gekommen, das ist Offenbarung, das ist neu. Das ist das schlechthin Neue, Gottes Liebe in Jesus Christus, das steht nicht überall. Das ist wirklich exklusiv neu. Zu moralischen Fragen, zum Gesetz, sagt er, Römerbrief, Kapitel 2, so, was das Gesetz fordert, der Sache nach wissen es die Menschen. Hm. Es ist in des Menschen Herz geschrieben, ja. anders als ja. Evangelium. Also es ist im Neuen Testament auch dogmatisch geklärt. Im Alten Testament, hebräische Bibel, ist es die selbstverständliche Herausforderung. Die erleben es doch Tag für Tag, dass ihre ganzen Nachbarvölker, dass von Ägypten bis Babylonien und Perser und so weiter, das sind ja viele moralisch integre Leute. Es gibt ja lauter Positivbeziehungen von israelitischen und nicht-israelitischen Menschen, so wo ja auch klar ist, die 10 Gebote, das ist nicht das allerneueste, nie gehörte, nie geahnte, dass man nicht töten darf, dass man nicht stehlen darf, dass man die Wahrheit sagt und nicht falsch Zeugnis redet. Das sagen alle, ja klar. Ja klar. Und es gibt ja viel, viel ältere Sammlung von Gesetzestexten. Kodex von Hammurabi ist der berühmteste. Es gibt viel, viel mehr. Das meiste, was in der hebräischen Bibel steht, gibt es im Alten Orient auch. So, und es ist ein großer Teil tatsächlich auch deckungsgleich. Es ist ja nicht so, dass die im Orient, was weiß ich, die Witwen und Waisen nach Lust und Laune gequält oder gefoltert hätten, weil man es darf oder so. Dass du dich um Witwen und Waisen kümmerst, ist im Alten Orient recht normal. So, du kannst im Alten Testament aber sagen, es gibt ein paar Spitzen, ein paar herausragende Spitzen, wo wir da etwas finden in diesen heiligen Texten Israels, die es so nicht überall gibt. Ja. Diese besondere Fürsorge für Fremde, diese Macht- und Herrschaftskritik, diese Umwertung aller Werte. Also es gibt sehr biblische Akzente, die echt neu sind. Ja. Im Neuen Testament auch fast alles, was an biblischen Geboten im Neuen Testament steht, ist in der Umwelt auch da. Es ist doch absurd, sich vorzustellen, dass da alles nur Kannibalen waren, alles Folterknechte und Morden aus Spaß und so. Das ist nicht die Antike, das ist nicht die Realität. Es gibt ganz, ganz viel Deckungsgleichheit. Es gibt wenige Spitzen im Neuen Testament, wie diese radikale Betonung der Feindesliebe. Ja, da suchst du lange. Ne? Das ist schon sehr, sehr speziell. Das findest du nicht überall. Und eben auch wieder diese besondere Präferenz für die Benachteiligten, für die Marginalisierten, auch dieses Gleichheitsethos, Freie und Sklaven, auch Frauen und Männer, das ist besonders. So, aber ansonsten, Ethik, Moral. Moral ist das, was wir immer schon haben und kennen. Moral haben wir im Alten und im Neuen Testament so, dass es eine bestimmte Stoßrichtung, einen bestimmten Überschuss, eine bestimmte Vertiefung und Verschärfung erfährt, aber auch in einem breiten Konsens mit dem, was wir moralisch auch sonst haben. Na, aber eben auch versehen damit, dass die Einsicht vertieft wird, Menschen ticken eben oft auch daneben. So, Menschen sind gefährdet, sind verführbar, werden immer schuldig. Menschen bedürfen der Erneuerung, der Wiedergeburt, der Umkehr, um sich an dem auszurichten, was eigentlich alle Menschen wissen sollten. Also das ist wichtig und das ist natürlich heute auch wichtig. Ne? Wir leben ja heute in einer Zeit, wo man ja nicht sagen kann, die säkularen Menschen sind alle selbstsüchtig und wollen machen, was sie wollen und leben nur nach ihren Gelüsten. Das ist die Polemik kulturpessimistischer, kulturkämpferischer Fundamentalisten und Rechten, die im Grunde so tun, als wäre Säkularismus keine Moral mehr und völlige Beliebigkeit. Das ist ja alles völliger Quark. So, ne? Christlicher Glaube, christliche Ethik steht immer schon in moralischen Kontexten weltweit in allen Kulturen, die man eben auch ernst nehmen muss. Hm.
Er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts anderes als Recht zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen. Hm. Finde ich auch so einen schönen Spruch aus der Bibel, wo genau das eben deutlich wird, diese große Deckungsgleichheit. Du hast schon ein paar grundsätzliche Dinge angesprochen und wir wollen es jetzt auch nicht mit dem Grundsätzlichen übertreiben und doch finde ich es nochmal wichtig, die groben Unterscheidungen kurz einzuziehen. Sitte und Ethos, Moral und Ethik, worum handelt es sich da? Und dann möchte ich zu sprechen kommen auf eine Metapher, die mir sehr gut gefällt, die ihr in eurer Ethik immer wieder verwendet, nämlich die Metapher von Karte und Gebiet. Also Sitte und Ethos bezeichnen die Vielfalt gelebter und oft aber auch impliziter Normen und Regeln in einer bestimmten Gruppe oder Gesellschaft. Moral, da sprechen wir von den ausdrücklich kommunizierten Normen und Werten, nach denen sich unser Handeln und unser Leben ausrichtet. Ich finde jetzt die Unterscheidung zu Ethik hilfreich und wichtig. Ethik widmet sich der Moral, und zwar vor allem dann, wenn es zu ethischen Konflikten kommt. Also wenn moralisches Handeln nicht mehr einfach so offensichtlich auf der Straße liegt und geschehen kann, sondern wenn zum Beispiel unterschiedliche Möglichkeiten da sind. Oder auch wenn unterschiedliche Möglichkeiten wirklich auch in einen Konflikt miteinander geraten und sich eigentlich ausschließen. Da fragt die Ethik, ja, was ist jetzt das gute Handeln? Was sind die ethischen Güter, die wir anstreben? Die Ethik fragt, aus welchen Quellen speist sich unsere Vorstellung von Moral und auch, woher kommt uns denn die Kraft zu moralischem Handeln? Insgesamt, ja, wie geht, wie geschieht, wie gelingt dieser moralische Entscheidungsfindungsprozess? Ist das ungefähr so ein Überblick über das ganze Themenfeld, wo du sagst, ja, so kann man das mal grob einordnen?
Genau, darüber sollte man auch verfügen, nicht? Beispiele, eine Sitte, es ist im alten Orient, Gastfreundschaft ist einfach Sitte, ist Ethos, ja. Gehört sich. Es steht gar nicht tausendmal im Alten Testament, übt Gastfreundschaft. Es ist, also ganz selbstverständliche Dinge werden nur selten genannt. Sie werden kritisiert, wenn du nicht gastfreundlich bist, ja, fällt furchtbar auf. Ne? Aber eben vieles ist implizit und das ist ja eigentlich das Kinderstube, Schule, Medien führen Menschen ein in bestimmte Dinge der Höflichkeit. Bitte, danke, nicht wehtun, sich entschuldigen. All diese Dinge, viele können es gar nicht erklären. Sie leben nach bestimmten impliziten Werten, die eine Kultur hat. Moral ist das, was betont wird, wo du immer wieder die Regeln, du hast es gesagt. Und das ist eben, ich würde sagen, die Mehrheitslogik, die nicht alle befolgen, aber die Mehrheitslogik im Fach. Ethik ist Reflexion auf Moral. Ethik ist der Versuch zu erklären, auch zu verstehen, würde ich sagen, ganz gar nicht mal alles erklären. Also zu verstehen, zu erklären, zu begründen, warum so etwas ist. So, und Ethik brauchst du eigentlich immer dann, wenn der moralische Autopilot in Stocken gerät.
Ja, ist ein schöner Ausdruck. Das ist ein schöner Ausdruck.
Genau. Denn vieles ist moralischer Autopilot. Wenn der barmherzige Samariter da ein Liegen sieht, dann stockt er ja nicht und sagt, jetzt muss ich mal in der Bibel nachlesen. Er handelt, es tut ihm leid. Er hat bei, der Autopilot funktioniert. So, und Jesus macht daraus aber wirklich auch ein Lehrstück und jetzt kannst du darüber diskutieren. Und Ethik fängt da an, wo du sagst, ja, und was ist, wenn er Rettungssanitäter war auf dem Weg zu einem Unfall und jetzt sieht er einen, aber ganz viele. Oder wenn du sagst, ja, Triage, was hat das hier jetzt Vorfahrt? Oder wenn du verschiedene Werte abgleichen musst. Also Corona, wir erinnern uns, Schutzbedürftige, Schutzbefohlene und Freiheitsrechte. Wenn du auf einmal merkst, ich kann jetzt sagen, alles komplette Sicherheit ist der Wert. Andere sagen, ja, und wo bleibt die Freiheit? So, und dann musst du nachdenken. Dann wirst du Ethiker, weil du auf einmal zwei verschiedene Normen abwägen musst und dich fragen musst, was ist denn jetzt wichtiger, Schutz der Vulnerablen oder Freiheitsrechte von allen? Dann fängt die Ethik an. Dann wird's interessant, weil du dann die Normen auch noch mal ein bisschen gucken musst und du musst sie ins Verhältnis kriegen, um konkret zu entscheiden.
Ja, ja, cool. Ja, es wird ja mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter wird ja dann auch unglaublich viel gemacht. Deswegen finde ich es auch schön, dass du einfach sagst, da funktioniert zunächst mal der moralische Autopilot. Das ist selbstverständlich. Aber da können wir jetzt nicht drauf eingehen, was aus dieser Geschichte alles gemacht worden ist. Lass uns mal zu sprechen kommen auf diese wunderschöne, es ist eine Metapher, oder? Von Karte und Gebiet. Also, es geht um das, in der Ethik, ich habe es jetzt mal für mich so, Thorsten, korrigier das bitte. In der Ethik geht es um das Zusammenspiel von Karte und Gebiet und das heißt, das Zusammenspiel von der Wirklichkeit, in der wir gut leben wollen, die wir durchwandern sozusagen, die wir durchqueren wollen. Und das tun wir aber mit Hilfsmitteln. Und das sind Hilfsmittel, die uns Orientierung geben. Das wäre also die Karte fürs Gebiet. Und jetzt habt ihr in eurer Ethik ein ganz tolles Gespür dafür, da ändert sich viel. Und zwar alles ändert sich. Das Gebiet ändert sich, die Wirklichkeit, durch die wir gehen, die Wege, die mal gut waren durch diese Wirklichkeit, durch das Gebiet, ändern sich auch, weil sich eben etwas geändert hat. Und weil das Gebiet sich geändert hat, sind bestimmte Wege durch das Gebiet nicht mehr möglich, sondern vielleicht eher gefährlich und andere haben sich eröffnet. Und dann ändert sich natürlich auch die Karte. Die muss sich ändern, weil wenn eine Karte nicht mehr das Gebiet abbildet, kann sie auch keine Orientierung geben, führt in die Irre. Was sich aber auch ändert, das fand ich nochmal wichtig für mich zu merken, ihr betont auch, naja, auch wir die Karte lesen, ändern uns, weil wir machen positive Erfahrungen. Im Gebrauch der Karte für das Gebiet und dann, wir machen negative Erfahrungen, wir sind schon in die Irre gegangen, wir reflektieren das alles. Also auch wir verändern uns. Wo ist jetzt die Bibel?
Ja, genau, das ist eine gute Frage. Ich kriege ja öfter mal mit, unsere Werke werden ja hier und da auch besprochen. Es wird manchmal so zusammengefasst, als wäre Karte und Gebiet das Verhältnis wie Ethik und Situation. Stimmt so nicht, ne? Also manche Verkürzungen machen das so. Man kann tatsächlich sagen, Gebiet ist eine einfache Metapher für die Realität, für die Situation, für den Kontext, in dem wir ist. Karte ist eine komplexe Metapher, weil das Ding der Karte ist ja, Karte ist eine Abbildung des Gebiets. Ja. Das ist ja das Erste. Also jede Karte bildet ein Gebiet ab. Wenn du genauer hinschaust, das macht die Karte ja nicht einfach so. Also die Karte ist ja nicht ein Satellitenfoto oder so. Jede Karte ist super selektiv. Jede Karte lässt fast alles weg. Darum jede Atlantensammlung hat ja diese 1000 Karten. Da hast du politische Karte und physische Karte. Ja. Dann hast du die Rohstoffe und dann hast du Wetter und dann hast du Höhenmeter und hoch und tief und so weiter. Und das, was die Karten natürlich highlighten, sind in der Regel Wege. So, das heißt, Karten bilden ein Gebiet ab, sind ein Bild, was du dir von einer Landschaft, einem Gebiet machst. Und zwar ein solches Bild von einem Gebiet, in dem es um Orientierung geht. Die meisten Karten wollen Orientierung stiften, indem sie zeigen, das und das sind die Wege, die gehen. Und das sind Wege nur für Autos. Und das sind Wege nur für Fußgänger. Und das ist Gebiet, da kommst du gar nicht rein. Das geht nicht. Hier sind Höhenmeter. So, das heißt, in jeder Karte hast du eine interessante Mischung aus Deskriptiven und Normativen. Es wird eine Realität abgebildet und es wird so geframed, dass du in diesem Gebiet Orientierung bekommst, ganz schlicht durch die Wegverzeichnisse, auch durch das Highlighten von Zielen, von Städten, von Sehenswürdigkeit. Es wird eben nicht jeder Misthaufen oder sonst was, sondern Sehenswürdigkeiten sind gehighlightet oder Städte oder Firmen oder Gefahren oder Probleme. So, das ist das Erste. Und insofern kannst du sagen, die Bibel ist eine Karte. Und zur Karte der Bibel gehört, die Bibel entwirft ein Bild von Geschichte, von Ereignissen, von Menschen, von Situationen. Und sehr oft stiftet die Bibel darin eben Orientierung. Orientierung teils durch direkte Gebote, aber auch durch Vorbilder, durch Beispiele, durch Erzählung, durch ein Bild von Menschen. Und wir sagen, es gehört zur jüdischen Religion und zur christlichen Religion, dass diese Karte der Bibel grundlegend ist bis heute, und ja, jetzt muss man tatsächlich damit rechnen, die Wirklichkeit ändert sich permanent. Und die Bibel ist auch darum so dick, weil es ja in der Bibel schon zu verfolgen ist. Über 1000 Jahre hinweg hat sich das Gebiet verändert und mit der Veränderung des Gebiets verändern sich biblische Theologien. So Einführung des Königtums. Neue Gebote, neue Regeln, Einführung des Gesetzes oder des Kultes, des Tempels oder Zerstörung des Tempels oder Exil. Im Exil kannst du bestimmte Dinge gar nicht leben. So, und bestimmte Dinge werden auf einmal ganz, ganz wichtig. Rückkehr, Tempel ist da, Tempel ist wieder zerstört. Riesenherausforderung. In der jüdischen Geschichte ist es besonders greifbar. In der Christentumsgeschichte auch. Die verfolgte oder marginalisierte frühe Gemeinde. Völlig andere Bedingungen als die imperiale Christenheit. Und Theologie ist Auslegung, Auslegung, Auslegung. Die biblischen Karten, Texte bleiben grundlegend, aber natürlich musst du schauen, was passiert mit diesen Karten, wenn das Gebiet auf einmal ganz anders aussieht.
Ja, das finde ich ganz, ganz zentral festzuhalten, dass das hier schon, dass das ja schon in der Bibel geschieht. Ich füge das auch nochmal ein, Du hast natürlich, das, du hast schon angedeutet, die Tora, so dieser Fingerzeig, dieses, da geht's lang. Aber was macht man dann damit? Ne? Und dann kommen die Propheten. Und die Propheten, ich habe das jetzt noch mal gelesen, glaub, was war es, Jesaja 58 oder so. Was ist das wahre Fasten? Und dann der Schrei nach Gerechtigkeit, sich um die Armen kümmern und so weiter, wie sie also deutlich machen, wir sind hier auf dem Irrweg. All diese Prozesse finden in der hebräischen Bibel schon selber statt. Man könnte doch eigentlich sagen, die Bibel als Ganze ist doch dann aber eigentlich eine Ansammlung von eventuell sogar von mehreren Karten, oder?
Ja, total. Und das ist ja bei der Tora, also wer sie gründlich liest, merkt ja, dieselben Fragen werden immer wieder mal anders justiert. Ja. So, und wir wissen doch heute, dass die Tora eine Entstehungsgeschichte hat. Die wird nach dem Exil, 5. Jahrhundert, wird sie fertig. So, sie wird immer neu eingestellt auf verschiedene Herausforderungen. Sie reagiert ja bereits auf die Sozialkritik der Prophetie. Die ganze biblische Ethik ist ja wirklich in the making. Du kannst es nachvollziehen. Du kannst über Jahrhunderte schauen, wie wurde gelebt, wie wird das kritisiert, wie verändern sich Positionen. Du findest harte Gegensätze. So, es gibt diese Kiste, wo Jeremia streitet mit den Leuten, Babylonier stehen vor der Tür und Jeremia sagt, ihr habt keine Chance, gebt auf, geht raus, ergebt euch, dann könnt ihr vielleicht überlegen. Ja, die Gegner des Jeremias, die haben geschäumt vor Wut. Und man kann sich vorstellen, dass sie sagten, dieser Jeremia ist ein kompletter Irrlehrer und falscher Prophet, weil Jesaja hat gesagt, Gott hat diese Städte erwählt. Der Tempel, hier ist des Herrn Tempel. So, wir gehen nicht raus, wir ergeben uns nicht, wir sind ruhig und hoffen auf dem Herrn und der Herr wird uns retten. So, Jeremia sagt das Gegenteil. Komplett von dem, was Jesaja zur Zeit der Assyrer gesagt hat. Ja, das Gebiet ist anders. Das Gebiet ist anders. Jesaja hat es so gesagt und vermeintlich in derselben Situation, über 100 Jahre später, gilt das Gegenteil. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Fälle im Buch Ruth. Ja, du heiratest nicht einfach eine Moabiterin. Guck mal das Buch Esra. Du machst es nicht. Nein, es geht einfach gar nicht. Ja, im Buch Ruth geht's. So, manchmal sind es geschichtliche Entwicklungen, dass du sagen kannst, unter den Babyloniern andere Situation als unter den Assyrern. Manchmal sind es auch verschiedene Positionen, verschiedene Einsichten, verschiedene Theologien. Und die Bibel ist darin ja so wirklich spannend und wertvoll, dass sie im Grunde eine Bibliothek ist, wo nicht alles ein System immer weiter entfaltet, sondern es ist ein Gespräch und dass Gott im Gespräch ist, dass Gott in der Vielfalt der Position im Ringen um die Wahrheit sich offenbart. Das ist ja gerade die schöne Pointe. Darum ist es ja auch so spannend, die Bibel zu lesen und sich darauf einzulassen und bei jedem Buch zu denken, ja genau, und dann kommt das fast das Gegenteil. Oder ein ganz anderer Akzent. Und die ganze Christentumsgeschichte ist ehrlich gesagt ähnlich. Du kannst mit bestimmten Regeln aus dem 19. Jahrhundert heute kaum noch was klären. Aber wahrscheinlich haben sie damals gepasst. So, und damit muss man irgendwie klarkommen. Und das fällt manchen nicht so einfach, die am liebsten immer ganz klar Gottes Meinung für immer und ewig hätten. Ja, das gibt Gott ja nicht mal in der Bibel, geschweige denn uns heute.
Etwas, was mich am tiefsten berührt, ist, dass wir haben einerseits im Alten Testament die klaren Anweisungen zur Züchtigung der Kinder bis hin auch zur Steinigung des ungehorsamen Sohnes. Wenn ich jetzt mal die Geschichte Gottes mit seinem Volk, was ja auch immer wieder als sein Kind dargestellt wird, da rückt Gott je länger, je mehr von dieser Art der Pädagogik ab und kommt in Hosea 11 zu dem grandiosen Schluss und sagt, wenn ich euch weiter schlage, dann muss ich euch totschlagen. Was bringt ja alles gar nichts mehr. Und dann spürt man förmlich, wie er den Konflikt in sich hineinnimmt und sagt, mein Herz wendet sich gegen mich. Jetzt hat Gott in sich einen Konflikt und er sagt, ich werde euch nicht weiter bestrafen. Das heißt, es gibt in der hebräischen Bibel eine Geschichte, also es gibt Gebote, aber die stehen für mich in einer echten Spannung zu der konkret erzählten Geschichte, dass Gott schon im Laufe der hebräischen Bibel an den Punkt kommt und sagt, das funktioniert ja gar nicht, dieses Modell von Pädagogik und Züchtigung. Ich mache die Erfahrung, Die kommen nicht zu mir. Die Beziehung wird nicht wiederhergestellt. Soll ich sie jetzt, wohin soll ich sie noch schlagen? Geht nicht mehr weiter. Und dann findet er, deutet er an, es muss anders weitergehen. Also sowas finde ich. Wenn man die Bibel mal aufmerksam liest, merkt man, boah, das ist mega komplex und was gehen da für unterschiedliche Strömungen, teilweise gegeneinander und ineinander über.
Und da werden wir noch Folgen zu haben. Ja. Ne? Also hier setzt euch mal einen Link im Kopf. Manches, was man gerade dem Archie vorwirft, dass es grausam ist und Gewalt und Genozid, da gucken wir mit euch nochmal ganz ausführlich drauf hin. Das ruhig im Kopf sofort löschen. Nicht? Also dieser Gegensatz von Altem und Neuen Testament ist fast immer irreal. Die innealttestamentliche Lerngeschichte ist so atemberaubend. Das Neue Testament verdichtet und öffnet das. Aber ein Gegensatz, das ist alles Quatsch. Da gucken wir nochmal ausführlicher mit euch drauf.
Thorsten, wir kommen nochmal aus der Bibel selber jetzt raus. Wir haben diese Dynamiken in der ethischen Urteilsbildung und Findung haben wir ein Stück weit angedeutet, dass das in der Bibel schon stattfindet, schon immer stattgefunden hat. Und gehen jetzt nochmal so auch in die Geschichte unserer Kirchen. Du hast, wir haben ein ganz schönes Zitat von Luther über, wo er das am Beispiel der Ehe wunderbar deutlich macht. Er sagt, man muss mit Moses Gesetzen weislich verfahren, denn es hat mit seinem Regiment in Ehesachen eine ganz andere Gestalt als bei uns. Sein Gesetz kann sein bei uns nicht in allen Stücken rund und völlig gelten. Denn wir müssen unseres Land Gestalt und Wesen ansehen, wenn wir Recht und Gesetz aufstellen oder gebrauchen wollen, weil unser Gesetz und Recht auf unser und nicht auf Moses Land und Wesen Gestalt eingestellt sein muss, gleich wie Moses Gesetz auf seines und nicht auf unseres Volkes Wesen und Gestalt eingestellt sind. Also Hammerbeispiel von Luther, der, ja, die haben, das war schon immer so, dass man diese hohe Sensibilität gemerkt hat. Das funktioniert doch nicht.
Ja, genau. Also das heißt ja wortwörtlich, du musst christliche Gebote anpassen an die jeweilige Zeitkultur. Das passiert in der Bibel auch ständig. Mhm. So, wenn du anpasst, musst du beim Anpassen natürlich Kriterien haben. Ist ja auch völlig klar. Ja, also ein Thema, mit dem Luther ja wirklich gerungen hat, für ihn, für die vorreformatorische Zeit, die Ehe war letztlich nicht aufhebbar und es gab keine Wiederheirat. Punkt. Mhm. Gab's einfach nicht. Du konntest nicht irgendeine gültige Ehe sagen, die ist jetzt trotzdem zu Ende, ich heirate nochmal neu. Die Reformation führt das ein. So, weil sie einfach Gründe hat und Beispiele und Fakten. Das ist aber eine echte Neuerung. Das gibt's ja heute noch nicht in der katholischen Kirche. Ja. Es gibt noch eine gewisse gewachsene Großzügigkeit, aber der Sache nach gibt es keine katholische zweite Verheiratung, die wirklich auch eine zweite ist.
Es gibt nur eine Annullierung. Genau. Habe ich mitgekriegt, ganz persönlich. Ein irrsinnig aufwendiger Prozess. Und ich musste selbst einen Kommentar schreiben. Das war tatsächlich eine Ehe, wo dann auch die Kinder in einer gewissen Weise missbraucht worden sind, wo teilweise auch Gewalt vorlag. Ne? Und die Ehe konnte nicht weitergehen. Und dann haben die mich gebeten, zur Annullierung der Ehe davon Zeugnis zu geben und das zu bestätigen, dass das eigentlich vor Gott keine richtige Ehe war und so. Also ich kenne mich da nicht so besonders gut aus im Kirchenrecht, aber ich fand das trotzdem einerseits sehr bewundernswert, weil die meinen das wirklich ernst, und andererseits, das ist schon heftig.
Ja, und man versteht es natürlich. Ne? Also natürlich kannst du sagen, ja, aber es gibt Leute, die haben dann 3, 4, 5 Mal geheiratet und immer wurde es bei den Männern immer jünger und so, wenn sie reich wurden. Und bei der Frau wurde es dann immer reicher und sonst wie. Und ist es da nicht wichtig zu sagen, versuch es, kämpf um die Ehe, ring um die Ehe. Und da würde ich sagen, ja, genau. Und guckt euch ja mal ein bisschen im Leben um. Wie viel unsagbare Not gibt es in Ehen, die kein Bestand haben sollten, wenn man einfach mal ein bisschen nach dem Guten und Gerechten schaut. So, wie viele Ehen sind fälschlicherweise noch da und sind eine Folterkammer für alle Beteiligten? Ja. So, das ist im evangelischen Bereich seit dem 16. Jahrhundert eine Einsicht. Manchmal geht es nicht anders. Und dann gibt es auch eine zweite Ehe und zur Not eine dritte. Na, manche brauchen vielleicht echt mal Beratung, man weiß es nicht. Aber grundsätzlich gibt es das aus ethischen Gründen. So, und was man daran sieht, also Luther hatte auch zum Beispiel mit so einem Landgrafen zu tun, der gesagt hat, er hat nochmal genau in die Bibel geguckt, er glaubt, dass man mehrere Frauen haben darf, haben in der Bibel ganz viele, das wirkt er jetzt auch. Ne? Und Luther ihm einfach sagt, nee, Reichsgesetz hat das verboten. Und Luther bleibt dabei. Ne? Er sagt jetzt nicht, ja, ne, wenn wir die Bibel ganz genau lesen, sehen wir, dass die Bibel auch schon gegen Polygamie war. Offensichtlich stimmt das ja nicht. Mhm. Offensichtlich gibt es Polygamie in der Bibel. Er sagt, nee, aber nicht bei uns. Reichsgesetz ist verboten. Es geht nicht. Nein. Kommt nicht in Frage irgendwie. So. Mhm. Ja. Und das ist sowieso auffällig und auch in geschichtliche Forschung eigentlich ganz eindeutig. Rainer Anselm, bekannter Ethiker aus München, sagt das mal so. Im Grunde ist es eine Fata Morgana so zu tun, als hätte man sich 2000 Jahre in der Kirche immer versucht, direkt an der Bibel entlang zu hangeln. Schon in der alten Kirche ist doch zu sehen, die orientieren sich an der zeitgenössischen griechisch-römischen Ethik. Die erste Ethik, die wir im Christentum haben, ist von Ambrosius. So, und wenn du dir die anschaust, er hat hier ein Werk von Cicero genommen und hat das mehr oder weniger komplett von der Gliederung her übernommen und mit lauter Bibelzitaten garniert und christianisiert. Aber die ganze Grundidee war zeitgenössische Ethik. So, und das zieht sich durch. Im Hochmittelalter wird Aristoteles der Philosoph. So, und die philosophische Ethik von Aristoteles wird die Grundlage und christliche Ethik ist im Mittelalter im Grunde immer so der Überschuss, das Superrogative, die Hingabe, das Opfer, die Heiligung. Also das, was mehr als gut ist, das Übergute, da wird's eigentlich erst richtig christlich. Oh. So, ansonsten wusste man natürlich, man teilt mit Muslimen und allen möglichen Leuten grundlegende Orientierung. Es gibt eine Menschheitsethik, ja, da findest du mehr oder weniger überall. So, und insofern eigentlich so nach spezifisch christlicher, biblischer Ethik zu fragen, ist recht modern. Es ist fast erst mit der modernen historisch-kritischen Methode möglich geworden, überhaupt mal zu identifizieren. Was ist denn jetzt genau damals gemeint und wie können wir da vielleicht nochmal genauer drüber nachdenken?
Nochmal zurück auf Karte und Gebiet. Und das Gebiet hat sich geändert. Eine einschneidende Veränderung kommt mit der Aufklärung. Wir haben eben schon gesagt, ja, heutige Kulturkämpfer und Kulturpessimisten machen da einen Riesentopf mit Aufklärung ein und alles, was nicht passt und so. Da ist dann die Aufklärung dran schuld und man lässt nur noch ein paar wenig gute Haare an der Aufklärung. Es hat sich was geändert und in weiten Teilen vollziehen wir das ja heute alle mit und finden das gut. Ich möchte das auch nochmal richtig stark machen und zur Geltung bringen. Ich bin froh, dass wir durch die Aufklärung in eine moderne Art miteinander zu leben gekommen sind. Wir haben den Wechsel von der Monarchie zur Demokratie. Wir haben den Wechsel von Versorgungswirtschaft zu Marktwirtschaft, von patriarchaler Familie zu gleichberechtigten Ehen. Ja, wir haben auch diesen Wechsel von drakonischen Strafen zu einer Justiz und auch zu einer Rechtsprechung, die sagt, Strafe, ja, welche Zwecke verfolgen wir denn damit? Na, es geht uns darum, dass die unter Umständen wieder Fuß fassen können in ihrem Leben. Und deswegen sind bestimmte Strafen auch abgeschafft worden. Das ganze System hat sich da modernisiert. Ich finde es jetzt eben interessant, dass in der Vorbereitung habe ich das auch bei vielen gelesen, wenn wir jetzt in dieser Spannung noch einmal bleiben, es gibt Gläubige, für die ist das gar keine Frage, die Bibel ist die Ethik und damit haben wir alle Fragen beantwortet. Und andere sagen eher so wenig wie möglich Bibel wie nötig in der Ethik. Bei der ersten Gruppe, also ich stell fest, wieder ein großer Common Ground, ein Common Sense und wie selbstverständlich ist den Menschen bewusst, bestimmte Normen, Gebote, bestimmte Vorgaben, die unmittelbar aus der Bibel kommen, sind für uns heute zum Glück passé. An anderer Stelle aber nicht. Ein Beispiel haben wir schon gehabt. Also man tut sich da bis heute schwer, das mit Ehe und so weiter. Der ganze Bereich der Sexualethik ist hier der große Klassiker derzeit, wo man wie den Eindruck hat, dort wird das jetzt eben dann, wird nicht das vollzogen, was man für gewöhnlich vollzieht, sondern dort, ja, hat man so den Eindruck, die 68er sind an allem schuld und dann kam der große moralische Verfall und den müssen wir jetzt aufhalten mit einer sogenannten biblischen Ethik. Und dann versucht man eben doch wieder unmittelbare Gebote, Handlungsanweisungen, ethische Normen und Werte aus der Bibel abzuleiten.
Ja, das hinkt, ne? Das ist alles schwierig. Also ich glaube, das ist für unsere Zeit einfach immer das, wo man die Geschichte mit anfangen muss. Wir leben in einer modernen Welt, wir leben in einer Welt nach der Aufklärung, in der Neuzeit. Das wissen auch irgendwie fast alle. Und das ist ja die große Transformation der Welt. Also die Ethik von Toby Fikes und mir hat ja den Obertitel Transformative Ethik. Dazu zählen wir ganz stark auch das Bewusstsein, wir leben in einer Geschichte, die durch große Transformation gekennzeichnet ist. So, und diese Transformation der Aufklärung und der Moderne verändert natürlich die Koordinaten und die moralischen Maßstäbe ganz, ganz erheblich. Weg von einer autoritären, hierarchischen, mit klaren oben und unten klassengesteuerten Welt hin zu einer egalitären, auf Gleichheit und Gleichberechtigung, Freiheit und mitbestimmende zielende Welt. So, und du siehst es besonders lustig manchmal bei sehr konservativen Ethiken in den USA. Die machen oft einen Gegensatz auf zwischen biblischer Ethik und der Welt. Mhm. So, da sind sie immer sich einig, der Zeitgeist, die Welt, die Moderne, falsch. So, und sie berufen sich oft auf Lebensschutz und Sexualethik und Familienethik.
Ja.
Wenn du ein bisschen weiterblätterst bei denen, kommen die aber irgendwie witzigerweise immer zur Lösung. Ja, Demokratie ist also biblisch das, was man so machen sollte. Ja. Und Marktwirtschaft ist so das, was man biblisch wohl machen sollte. Und sie merken halt nichts, nicht? Weil die US-Geschichte beginnt im Grunde mit einer demokratischen Revolution. Das ist für sie natürlich. So, und ihnen fehlt vielleicht auch das historische Wissen, dass in Europa bis tief ins 20. Jahrhundert für bibelfromme Christen klar war, Demokratie ist unbiblisch. So, es war ja eine Glaubensüberzeugung im 19. Jahrhundert, die ganz deutlich artikuliert wurde. 1848, das ist Wahnsinn, Demokratie, das ist Aufruhr. Gott hat uns nicht irgendwie zur Gleichheit und Freiheit bestimmt, sondern er hat Obrigkeit verfügt. Es gibt Obrigkeit und Untertanen. Und wenn die Untertanen sich anmaßen, dass Recht im Namen des Volkes gesprochen wird und dass die Obrigkeit abhängig ist von der Zustimmung der Untertanen, das ist Aufruhr, das ist gegen die Schöpfungsordnung, das ist Chaos, das muss und wird scheitern. So, die Schweiz ist ja der totale Ausnahmefall, so in Deutschland. England ist dann der zweite, Frankreich in gewisser Hinsicht, da geht's aber immer hin und her. Na, da ist es lange nicht klar, Deutschland und viele andere Länder, die Mehrheit, die große Mehrheit der Gläubigen, katholische Kirche bis ins 20. Jahrhundert, hat überhaupt kein Frieden in Demokratie. Und auch Marktwirtschaft, auch das ist ja so eine liberale Idee. Also diese große Transformation ist lange umstritten und wird überhaupt nicht einhellig christlich getragen. Auch nicht die Orientierung an Menschenrechten, Menschenwürde, Völkerrecht. So große kirchlich-theologische Stimmen halten da immer gegen. Für unsere transformative Ethik, auch so für meinen Weg, war das echt eine Challenge. Wie muss man das machen? Muss man jetzt wirklich sagen, seit der Aufklärung drehen alle durch? So die Moderne, die Neuzeit ist ein einziger Abfall vom christlichen Abendland, das wäre eigentlich die altfromme deutsche lutherische und katholische Position. So, und einfach zu sagen, nee, eigentlich ging es in der Bibel schon um Demokratie, Menschenrechte und Marktwirtschaft. Also, wer ein bisschen ehrlich ist, merkt, das ist albern. Irgendwie ist es einfach albern. Du findest da keinen Griff für. Ich sehe, wie viele andere auch, Neuzeit ist gemischt, ist komplex. Du kannst nicht pauschal sagen, alles gut oder alles richtig. Aber diese Stärkung der Idee der Freiheit, dieses Ausgehen von der Würde des Einzelnen, individuelle Freiheitsrechte, Gleichheitsprinzip, Gerechtigkeit, das hat tiefe biblische Wurzeln. In der Bibel, so meine Überzeugung, Exegese zeigt das auch sehr, sehr schlüssig, finden wir ein gemischtes Bild. Wir finden in der Bibel patriarchalische Verhältnisse. Wir finden auch Texte, die Monarchie sehr stark machen, so als von Gott gegeben wirklich darstellen. Und wir finden starke Königskritik, starke Kritik an Hierarchie, starke Machtkritik und Gleichheits- und Freiheitsvision, von denen ich doch behaupten würde, die haben in der Geschichte gewirkt. Sie haben in vielen auch Sondergruppen im Christentum ihre Kraft gezeigt. Und man kann die Aufklärung in zentralen Punkten auf christliche Impulse mit zurückführen, neben anderen, auch jüdischen, auch humanistischen. So, und dann muss man sich heute eben fragen, wie soll es weitergehen? Ich fürchte, in den USA müssen wir ja inzwischen auch wirklich von einem aufgeklärten Autoritarismus sprechen. Es steht ja fast alles in Frage. So, die Macht des Präsidenten wird von Einzelnen ja wirklich betont. Das ist demokratiefeindlich. Es ist auch nicht mehr marktwirtschaftlich. Dieser ganze Zöllekram, das ist ein Bruch mit der marktwirtschaftlichen Ordnung, für die Republikaner lange gestanden haben. Auch diese Wiederhervorholung patriarchaler Lebensentwürfe, all das ist echt schwierig. Und da muss man sich heute fragen. Und da ist die Bibel jetzt auch nicht einfach die Lösung. Du musst gucken, welcher Richtungssinn ist in der Bibel und wie können wir heute damit umgehen.
Ja, lass uns das direkt jetzt weiter und zu Ende verfolgen. Was hat dann die Bibel für eine genaue Funktion? Also du sagst, da gibt's viel zu entdecken. Die Bibel ist wie so ein Erhellungszusammenhang. Dem würde ich jetzt gerne nachdenken. Was finden wir denn für Denkformen, für moralische Denkformen in der Bibel, die uns dann für die heutige Zeit eine Orientierung und eine Richtung weisen können? Weil so viel ist ja jetzt deutlich geworden. Einfach dieses 1:1 übernehmen oder auch so eine Gebots- oder Gebotsbefolgungsethik, das kommt nicht in Frage. Und es wäre eben auch nicht das, was uns in der Bibel selber vordemonstriert wird, wie Menschen leben. Was ist es denn dann? Was kann denn die Bibel dann heute in Bezug auf unsere moralischen Situationen, auf unsere ethischen Konflikte und so?
Ja, ich würde es in zwei Schritten machen. Das erste, Ethik ist ja in sich vielfältig. Es ist so ein bisschen in der menschlichen Erziehung so. Das erste, was wir verstehen, sind Gebote und Verbote. So, dies putz deine Zähne und sprech nicht mit vollem Mund und sei pünktlich beim Essen und so. Also tu dies nicht, tu das. Gebote, Verbote. Natürlich ist es Moral, ist ganz, ganz wichtig. So, und dann merkt doch aber auch jeder, du kriegst nicht alles mit Moral klar. Irgendwann, spätestens in der weiterführenden Schule, merkst du, du kriegst nicht alles mit Regeln im Griff. Ganz viele Sachen, da musst du Ziele definieren. So, da kannst du nicht sagen, üb jeden Tag 2 Stunden Vokabeln oder so, sondern du musst das Ziel definieren. Ich möchte eine Sprache so sprechen können, dass ich damit auch im Ausland klarkomme. So, und von diesem Ziel her musst du überlegen, was brauche ich dafür? Brauche ich Motivation? Brauche ich Unterstützung? Brauche ich Regelmäßigkeit drangehen? So, Beziehungen. Du kannst doch nicht sagen, eine Beziehung gelingt, wenn du folgende Gebote und Verbote hältst, brich nicht die Ehe, sei immer treu, bring deiner Frau wenigstens einmal im Jahr Blumen oder öfter und dann läuft das. Nee, also du musst ein Ziel definieren. Ne? Eine Beziehung hat zu tun mit Vertrauen und Offenheit, Zuneigung, Interesse, Verständnis für den anderen. Und da kannst du nicht sagen, okay, gib mir Punkte, die ich abhaken kann. Du musst dich ausrichten. Ausrichten auf dieses Ziel einer Beziehung in Liebe, im Vertrauen, in Gerechtigkeit. So, und das nennt man in der Ethik Güterethik. Es gibt Gebotsethik, Regeln, Gebote und Verbote. Es gibt Güterethik wie Ziele. So nehmen wir Jesus Aussagen. Trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So habt das Ziel vor Augen. Und wenn du Jesus sagst, kann ich nichts mit anfangen, gib mir nochmal 10 Gebote, wird er sagen, nein, du musst das Ziel verstehen. So im Frieden leben, miteinander Frieden haben, da kann ich dir jetzt nicht 7 Gebote geben. Verinnerliche das Ziel, verinnerliche das Bild, das ist Güterethik. So und dann Tugendethik. Das spielt in der Antike eine Riesenrolle bereits, spielt in der Bibel auch eine Riesenrolle. Oft ist es so unübersichtlich, was du tun und lassen und machen sollst. Du kannst nicht immer sagen, das und das ist jetzt hier das Ziel oder das und das ist das Gebot. Es gibt Grundhaltung. Paulus nennt sie sowas wie Geduld. Brauchst Geduld. Manchmal sind Dinge unklar. Du musst abwarten können, muss auch mal verzichten können. Freundlichkeit. Hab Respekt. Sei respektvoll. So, sei gütig, sei treu, sei sanftmütig. Versuch nicht immer zu explodieren. Versuch freundlich, verständnisvoll, empathisch. Ganze goldene Regel ist ja ein riesen Empathiegebot. So, diese Regel, das, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das darf man ja jetzt nicht in einer falschen Weise wortwörtlich verstehen. Wenn du irgendwie denkst, oh, für mich gibt nichts Besseres als ein blutiges Steak, das sollen die Leute mir tun. Ja, und dann brätst es deiner Freundin und sagst, ist das nicht schön? Du kannst eine schlechte Überraschung machen dabei. Ne? Nein, wenn du das verstehst, die goldene Regel, das, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, dann musst du da einfach jetzt mal mitdenken und das kann bei den Leuten was anderes sein als bei mir. Wenn mir die Leute das antun, was ihnen Freude macht, ja, so manches Weihnachtsgeschenk war man schon mal enttäuscht. Du musst dich hineinversetzen. Was will denn er oder sie, dass ich ihn, also was für ihn gut? So, die goldene Regel ist ein Empathiegebot, versetz dich in andere hinein. Ohne sich in andere hinein zu versetzen, ja, kommst du nicht weit, wird alles komisch, keine Beziehung funktioniert. So, das sind die Basics. Gebote-Ethik, Güterethik, Tugendethik. Die Bibel ist voll davon. Und es ist jetzt ehrlich gesagt ein Zeichen der Unreife, wenn man bei Moral immer alles in Ergebnisse, in erlaubt, verboten haben will. Ist irgendwie auch ein armseliges Zeichen. Ja. Friedensethik funktioniert so nicht. Alle Konflikte, die wir heute haben, ja, bereite den Frieden vor. Das ist eine langfristige, riesige Aufgabe, die kannst du nicht mit Abhacklisten hinkriegen. Die Bibel bietet mehr, sie bietet vor allem Geschichten und Vorbilder.
Ja.
Das ist das Besondere, dass sie das einbettet, was sie an ethischem Stoff hat, in große Erzählungen, in Verkörperungen des Guten. So, was ist an Jesus besonders? Er verkörpert etwas, er macht es anschaulich als Vorbild, als Leitbild. Das ist sehr speziell und davon ist die Bibel wirklich voll. Das ist ihr Mehrwert über Gebote, Güter und Tugenden, die wir sonst in allen anderen Ethiken auch haben. Jetzt will ich dazu sagen, alle anderen Ethiken wissen das natürlich auch und sie arbeiten natürlich dann auch mit Beispielgeschichten. Also die wissen es auch. Und zum christlichen Glauben, wie auch schon zum jüdischen, gehört ein Schatz von Geschichten und Überlieferungen, in denen das gelebte Leben besonders anschaulich wird, als ein Weg zum und mit dem Guten.
Ich mache mal gerade einen kleinen Sidekick. Ich lese zurzeit das neueste Buch von Hartmut Rosa, wo er unterscheidet zwischen Konstellation und Situation. Und er sagt, wir neigen heute dazu, alles nur noch als Konstellation zu betrachten. Und in Konstellationen werden wir nicht, bleiben wir keine handelnden Menschen, sondern wir vollziehen nur noch das, was die Parameter vorgehen. Er führt das zurück auf binäre Logiken, die auch ganz stark durch unseren Gebrauch digitaler Medien und so weiter gefördert werden. Und er sagt, was uns dabei verloren geht, das sind einfach ganz wichtige Ermessensräume und auch Spielräume, die wir, wenn wir in dieser Welt handelnd und miteinander unterwegs sind, die wir da einfach brauchen. Mir fällt jetzt das auf, dass wir, was würdest du zu dieser These sagen? Einerseits, wir haben uns gelöst von einer reinen Gebote-Ethik und haben gemerkt, das Ganze ist viel komplexer. Und in all dem, was du jetzt eben deutlich gemacht hast, über Tugend und über Güter, merken wir, ja, wir müssen da immer wieder in Situationen abwägen, weil auch gar nicht so klar ist, was spielt jetzt eigentlich in diese ganzen Situationen mit hinein und was ist jetzt eine gute, eine richtige, eine lebensfördernde Entscheidung. Ne? Und mir kommt es jetzt so vor, als würde das beides miteinander zusammenhängen, als hätten wir als hätten wir, wenn Hartmut Rosa mit seiner Phänomenologie und mit seiner Analyse recht hat, als hätten wir wie so einen kulturellen Shift, der fast unmerklich stattfindet. Ne? Also eines seiner prominentesten Beispiele ist, dass ein Fußballspiel wird mittlerweile so beherrscht von ganz bestimmten klaren Vorgaben, wo der Videoassistent sich aus einem Keller in Köln meldet, eingreift um einer absoluten Gerechtigkeit willen. Aber Hartmut Rosa macht dann deutlich, wenn das jetzt das Einzige ist, dann wird das ganze Spiel und was zu einem Spielgeschehen dazugehört, das hohe Gut, ja, das wird da kaputt gemacht, weil die Zuschauer werden ausgeblendet und bestimmte Aspekte, die man einfach mit in Erwägung ziehen muss, wenn man hier jetzt entscheidet, war das jetzt abseits oder nicht. Und dann kommt man und misst und es war ein Millimeter abseits. Und was passiert mit dem Spiel, wenn es jetzt unterbrochen wird und 50.000 haben schon Tor geschrien und ticken aus, weil die Mannschaft aufsteigt oder so, ne? Und er macht das wunderbar deutlich und sagt, da geht uns für unser Handeln enorm was verloren. Würdest du es auch so miteinander verbinden, dass du sagst, wir müssen noch mal sensibler werden, was da jetzt für Verschiebungen stattgefunden haben und dass so etwas wie so ein Gebote und Abhaken und dann arbeiten wir uns da durch. Wir sind nur noch Vollziehende, wir ticken nur noch Boxes weg.
Das ist ein sehr schönes Beispiel für die Aufgabe christlicher Ethik, weil ja, sie sollte absolut offen sein für alles, was diskutiert wird, philosophisch, soziologisch, in der Literatur. Was passiert denn da? Es findet ein Ring statt um, wer wollen wir sein? Was ist der Mensch? So, und viele, viele Ethikfragen sind Fragen, wer wollen wir sein? Was ist menschliches Leben? Wie gelingt es? Rosas These, du hast sie sehr schön beschrieben, genau, wir werden von handelnden Wesen zu Vollziehenden gemacht, weil einfach dieser Druck da ist, es soll klar sein und verlässlich und eindeutig, darum immer mehr Berichtspflichten, du musst immer abarbeiten, du sitzt immer weniger mit Patienten oder Klienten zusammen, du musst dokumentieren, damit du nicht vor Gericht endest. So. Und in tausend Bereichen haben Menschen das Gefühl, keine Handlungsmacht mehr zu haben, keine Selbstwirksamkeit zu erfahren, sondern in so einem Getriebe zu sein. Mhm. So, das ist seine Beobachtung, seine These. Er sagt auch, gerade diese Neigung zu rechtspopulistischen Strömungen, hat er wirklich die spannende These, es gibt Menschen, die wollen starke Männer, die durchgreifen, die handeln, die was tun und nicht immer sagen, alles, was wir machen, ist alternativlos. Es ist alles wegen Brüssel und wegen der Verwaltung und wegen den Behörden und wir können nichts machen. Es ist alles alternativlos. Ihr müsst uns nur noch wählen und dann nicken wir alles ab. Das macht Leute wahnsinnig. Sie wollen das nicht, dass es alternativlos ist. Sie wollen, dass gehandelt wird. Und dann wählen sie Leute. Na, und was können die? Die können ja nichts anderes als zerstören. Die bauen ja nichts. Sie zerstören alles, was andere aufbauen. Und dann entsteht aber die Illusion von Handelsmacht. Endlich hat man überhaupt mal wieder Selbstwirksamkeit, dass eine Wahl einen Unterschied macht. So, ich wähle etwas und es kommt wirklich etwas anderes, auch wenn es scheiße ist, aber ich habe das Gefühl, meine Wahl macht eine Differenz. So, jetzt mal christlicher Kommentar dazu. Ja, ich finde diese Beobachtung sehr kompatibel, auch mit einem christlichen Menschenbild. In unserer Ethik identifizieren wir ja drei wesentliche christliche Prinzipien, Freiheit, Liebe, Gerechtigkeit. So, und wir sagen, das biblische Menschenbild ist von Anfang an so verfügt, der Mensch ist keine Marionette. Der Mensch ist auch nicht nur Körper, nicht nur Natur. Es ist ja heute auch manchmal so ein Biologismus da, so dass das biologische Geschlecht und dies und da und alles ist klar und alles ist fix und guck mal deine Chromosome und alles ist Biologie und es ist völlig eindeutig. Das ist doch nicht das biblische Menschenbild. Das biblische Menschenbild ist ganzheitlich, Körper, Seele, Geist und es ist freiheitlich. So, der Mensch wird in die Welt von Gott gestellt als einer, der entscheiden kann und soll. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Wie Paulus Freiheit stark macht, das ist ein Ausreißer. Das sagt nicht jeder. Das ist nicht, was die Stoiker schon haben. Die haben es ein bisschen in der Seele, aber diese soziale Freiheit des Paulus ist was ganz Besonderes. Und da würde ich sagen, ist Rosa echt eine Anregung. Aus christlicher Sicht müssen wir doch leben, auch in Kirche, auch in Gemeinschaft, auch in der Gesellschaft, so dass wir Menschen ihre Würde so erfahren lassen, dass sie Handlungsmacht haben, dass sie Selbstwirksamkeit erfahren, dass sie nicht nur versorgt sind, sondern auch mitverantworten, mitentscheiden können. Und das ist eben so ein Punkt, nicht? In der christlichen Story, in den christlichen Erzählungen, im großen Narrativ der Bibel ist diese Befreiung des Menschen, Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten, Befreiung durch Christus ein Megawert oder ein Prinzip, wie wir es sagen. Und gesamtgesellschaftlich müssen wir schauen, kommt das zur Geltung oder wird das alles im Namen von Verwaltung und Naturwissenschaft und Regel und Recht und Biologismus und so weiter eigentlich immer wegerklärt, sodass du überhaupt nichts mehr bestimmen kannst. So, das wäre ein schönes Beispiel für auch das Gespräch heutigen Beobachtungen, heutiger Realität, heutige Veränderung des Gebiets und christliche Impulse, hier einfach die Freiheit, Spielräume und die Würde des Menschen stark zu machen.
Das hieße aber dann, und damit kommen wir auch so zum Abschluss, die Funktion der Bibel für unsere Ethik heute ist, sie erzählt uns ganz viele Geschichten, die Menschen erlebt haben, miteinander, mit ihrem Gott. Sie verwebt diese Geschichten zu einer ganz großen Geschichte über Schöpfung. Und dann war da auch sowas wie ein Sündenfall. Wir sind gefährdet, wir sind verstrickt in bestimmte Dinge. Es kommt aber auch Erlösung und es kommt Vollendung. Aber dann ist ja die Funktion der Bibel einerseits, man kann da mal lesen, wie gehen Menschen mit ethischen Normen und Werten um? Wie bewährt sich das? Wie scheitern sie daran? Kann man unheimlich viel lernen. Man kann nicht einfach aus der Bibel absolut überzeitliche Anweisungen und ethische Normen ableiten und die hinüberkatapultieren über die Jahrtausende in unsere Zeit. Was man aber machen kann, ist, dass man eben sagt, hast ein Beispiel genannt oder noch ein zweites Beispiel, da ist Jesus und er fasst das alles zusammen und sagt, es geht ganz stark um Liebe. Und jetzt sind wir aufgefordert, die Bibel fordert uns auf, probiert das aus. Macht eure Erfahrungen damit und orientiert euch an diesen Dingen, die sich in diesen kleinen und in dieser großen Geschichte eben bewährt haben, zum Menschlichen, zum Aufblühen menschlichen Lebens, zu Gerechtigkeit, Freiheit, Friede, zu einem liebevollen Umgang miteinander. Und seht aber auch und lernt, das geht nicht immer gut, da gehen Dinge schief. Wäre das so die Funktion der Bibel für unsere Ethik heute?
Genau, das viel Wichtiges genannt. Ich würde es an einem Vers mal, also die Bibel in einem Vers ist immer schwierig. Aber nehmen wir es, Römer 15, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist doch ein sehr feiner Vers, nicht? Weil also in Freiheit leben und Gerechtigkeit üben, Gutes tun, das ist Common Sense, das ist Menschheit, das ist alle Religion. Aber dieser Fokus auf die Liebe, ja. Und dann auch in der christlichen Geschichte die Liebe zu Menschen, die alle irgendwo auch Gebrochene sind, die vulnerabel sind, verletzlich und scheiternde. Das ist ja das Besondere. Jesus nimmt Menschen an, nicht nur in so einer Haltung, ich bin okay, du bist okay, was nicht schlecht ist für Common Sense, aber mehr. So, wir sind alle irgendwo auch nicht ganz okay. Auch alle ein bisschen Schwierigkeiten, ne? Wie Jesus auch Problembären, wie so Zöllner und Menschen mit Verwundungen und umarmt, auch Jünger, die ihn verleugnen, wieder aufbaut, wieder hineinnimmt. Also dieses Annehmen, dieses Lieben im Wissen um menschliche Gebrochenheit und in einer Zielorientierung Reich Gottes, in einer Hoffnungsperspektive, das ist schon einzigartig, wage ich hier mal zu sagen, sich daran zu orientieren. Das wird nie unmodern, das hat noch eine große, schöne Zukunft, da bin ich sicher.
Ja, wer hat da nicht Lust, dem zu folgen und sich von diesem Sog anziehen zu lassen? Ihr lieben ZuhörerInnen, danke, dass ihr zugehört habt. Und ich fand das auch so schön, Thorsten. Ich erlebe das in der Zusammenarbeit mit dir immer wieder, dass es Themen gibt, wo es auch so herrlich ist für mich, von dir zu lernen, der Fragende zu sein, laut mitzudenken. Heute war eine Folge, wo mir das nochmal so richtig vergönnt war. Danke, dass du mich und alle anderen, die das jetzt hier gehört haben, an deiner über 20-jährigen Beschäftigung mit Ethik und auch an deinen aktuellen Arbeiten hast teilhaben lassen. Ich wette, ihr habt davon genauso profitiert wie ich. Bleibt an unserer Seite in diesem Bibeldossier in den kommenden Podcasts. Podcast-Folgen, wo es um ganz viel interessante Dinge gehen wird. Und euch alles Gute auf dem Weg von der Bibel in die Ethik. Macht's gut.
Ciao.